Gleich bei CT-Uplink reden wir über lustige kleine Würfelserver, wir reden über WLAN-Störerhaftung und über alles vom MWC in Barcelona. Bis gleich. CT-Uplink. Hallo, willkommen beim CT-Uplink. Heute CT7, Uplink 5, 6. Ja, Achim ist gerade vom MWC zurück, ja. Aber da reden wir erst ganz zum Schluss drüber. Erst reden wir über spannende Sachen. mein Name ist Fabian Scherschel. Ich habe heute mit mir
Christoph Windeck, hallo.
Achim Bartschok.
Und Holger Bleich.
Genau, wir haben vorne drauf ein großes Thema 3D. Da reden wir aber heute nicht drüber. Überraschung. Das kommt in der nächsten Folge. Wir wollten unbedingt aktuell über die ganzen Handys reden. Aber zuerst habe ich gedacht, weil das ja ein Thema ist, was wir angesprochen haben in der Folge, die wir gemacht haben in der Jubiläumsfolge. Da haben wir über Zuschauerfragen beantwortet. Und ich glaube, Achim und ich haben so ein bisschen spontan, also es war eine Frage über NAS-Geräte und ob man sich lieber einen eigenen Server hinstellt. Und Achim und ich haben so ein bisschen spontan über unseren HP ProLiant Microserver geredet. Und also ich zum Beispiel habe den Preis verwechselt, weil ich den damals in Pfund gekauft habe und den dann einfach in Euro übersetzt. Und wir haben noch so ein paar andere Sachen.
Und ich habe
so
gemeckert.
Genau, und du hast dann gleich, wie man das so macht als CT-Redakteur, einen richtigen Artikel geschrieben.
Ja,
über den neuen.
Ja.
Ja, dann erzähl uns mal.
Naja, mir ging es ja gar nicht nur so, dass ihr über diesen Server speziell gesprochen habt, sondern die Frage war ja von dem Leser, wenn ich mich recht erinnere, dass wir mal was machen sollten über NAS und Heimserver allgemein. Und wollte ich natürlich gleich sagen, ja, das machen wir die ganze Zeit. Das ist immer das. Das Problem ist, dass dieses Feld so weit ist und so groß und es gibt so viele unterschiedliche Lösungen, dass wir da ständig immer wieder mal Artikel machen. Und zum Beispiel hatten wir vor einigen Ausgaben was zum Thema OwnCloud auch zu Hause. Das könnte man zum Beispiel auf so einem Gerät auch machen. Das kann man aber auch zum Beispiel auf einem NAS als Plugin realisieren, aber da gibt es eben lauter Vor- und Nachteile und das war der Grund meiner Kritik.
Genau, und dann hast du halt diesen, du hast dir den ganz neuen angeguckt, ne? Also den neuesten.
Ja, das ist im Moment das billigste Servermodell eigentlich aus der Profibaureihe von Hewlett-Packard, also HP. Was so günstig ist, dass es auch als Privatmensch erschwinglich ist. Und da gibt es ein Vorgängermodell, wie gesagt, was ich glaube, ihr beide zu Hause stehen habt. Und das war aber, wie soll man sagen, das ist gar nicht die neueste Technik, sondern das ist von der Technik her im Grunde jetzt 2 Jahre alt. Aber wie das so bei Servern üblich ist, das wird eine Weile geliefert. Und jetzt ist halt diese billigste Konfiguration mit 230 Euro so günstig, dass man sie als Heimserver auch in Betracht ziehen kann. Das ist der eigentliche direkte Anlass. Aber wir können natürlich ein bisschen mehr darüber sprechen, auch noch, warum man überhaupt einen Server statt einem NAS nehmen will.
Ja, also ich finde das ja immer ganz cool, weil man halt, wenn man ein bisschen was Außergewöhnliches machen will. Bei einem NAS ist man ja immer darauf angewiesen, dass die einem da so Apps zur Verfügung stellen.
Genau.
Und wenn man selber was machen will, das hast du ja, glaube ich, auch also als Einsatzzweck, oder?
Ja, genau. Ja, ich glaube, also wir haben auch danach, als wir darüber geredet haben, nochmal ganz viele Zuschauerfragen bekommen. Und deswegen finde ich es auch interessant, vielleicht auch nochmal generell zu reden, wo gibt es Vorteile bei so einem Server? Und wo gibt es
Vorteile? Ja, und wo gibt es vor allem noch Nachteile?
Ja.
Das ist ja, das Problem ist, dass es halt keine optimale Lösung gibt aus meiner Sicht für das Problem. Ich möchte zu Hause in irgendeiner Form Daten lokal speichern, aber von unterwegs drauf zugreifen. Also es gibt eine ganz gute Lösung, wenn ich die Daten wirklich nur zu Hause brauche und es geht mir wirklich nur um eine Datenablage, dann ist das NAS eigentlich keine Diskussion. Also das finde ich tatsächlich, da gibt es keine günstigere, leisere, billigere, sparsamere Lösung als ein Fertig-NAS. Das Problem fängt da an, wo man entweder was Besonderes machen möchte, das heißt zum Beispiel einen eigenen Server drauf aufsetzen, dann muss man halt diese Plugins da reinstecken und die gibt es halt oder die gibt es nicht und die haben dann die Funktion, die man möchte oder haben sie eben nicht. Aber der eigentlich springende Punkt für mich ist die Sicherheit in dem Moment, wo man von außen auf das Gerät zugreifen will. Und da haben wir halt bei den NAS das große Problem, dass die halt immer die sind ja so einfach bedienbar, weil sie halt eine fertige Firmware bekommen. Da ist zwar meistens heute auch ein Linux irgendwie drunter, aber das ist speziell dafür angepasst und man kann es eben vor allem nicht selber updaten. Und der Witz an allen Servern ist ja, egal ob das jetzt NAS ist oder FreeNAS oder Linux oder Windows, dass es halt immer Updates braucht, wenn man damit ins böse WLAN, Internet will, ins freie Internet.
Das WLAN ist auch böse.
Na, das WLAN, genau.
Da kommen wir aber gleich zu, ja.
Vor allem, wenn man von unterwegs drauf zugreifen möchte. Das ist der springende Punkt. Und wir haben immer wieder festgestellt bei den Nest-Tests, die Nest-Hersteller geben dann so Plugins raus, um Daten nach außen freizugeben, also über den eigenen Router, dann über einen Dünn-DNS-Service, damit man diese IP auch erreicht. Also da hat man ja schon wieder jemanden im Spiel, den man nicht kontrollieren kann übrigens. Und dann zum Beispiel vom eigenen Smartphone aus mit so einer App zugreift, aber die sind oft im Funktionsumfang eingeschränkt. Naja, und ich muss halt mein Heimnetz nach außen öffnen.
Und dann sind da halt immer Lücken drin.
In diesen und dann sind vor allem in der NAS-Firmware, das weißt du ja besser als ich, du berichtest ja ständig drüber, es sind ja wirklich ständig Lücken in diesen Firmware. Ja,
und das Problem ist, die wird nicht gefixt. Also
und dann muss man teilweise Monate auf den Fix warten, ne? Und deswegen kommt man, wenn man das nach außen freigeben will, halt sehr schnell zu diesem so der Standard-Server-Hardware. Also es gibt noch die Möglichkeit, es gibt wohl einige NAS, für die gibt es alternative Firmware, was meistens halt irgendein angepasstes Linux ist, was dann schneller gepatcht wird, wo man dann aber eben diese ganzen schönen Plugins nicht mehr hat. Und naja, der Schritt, den man dann zuletzt geht, ist quasi x86 Standard-Hardware. Also hier ist so ein Celeron drin, deswegen ist das Ding auch so billig. Das ist halt keine Rakete, aber schneller als die meisten NAS-Prozessoren. Und es sind halt auch nur 2 GB RAM drin. Das ist natürlich auch was, das reicht nur für einfache Zwecke. Wenn man da jetzt, was weiß ich, drauf virtualisieren will, dann möchte man vielleicht was nachrüsten. Und
was
er kommt,
aber, was aber auch bei dem geht, ne? Im Gegensatz zu einem NAS.
Mach den doch mal auf.
Ja, dann können wir mal aufmachen. Also ich finde den ja so cool gebaut. Ich drehe ihn jetzt erstmal hier hin, weil man hier schon mal dieses, also das ist wie bei einem NAS. Hier kann man halt diese Platten rausziehen. Der wird übrigens ohne Platten geliefert. Die muss man hier selber reinschrauben.
Sind halt vorne einfach so drin.
Christoph, darf ich nochmal fragen, also 230 Euro ohne Platten?
Ohne Platten. Also wirklich nur die Prozessor, RAM und sonst nichts. Auch kein Betriebssystem. Ja. Was ich total süß finde hier, ist, dass die diesen Schraubendreher, also es ist kein Imbus, sondern ein Torx hier so eingebaut haben. Das ist ganz süß, so von der Mechanik.
Bei uns dann auch, ne?
Diese Rahmen sind allerdings so ein bisschen weich hier. Also, aber wenn die Platte angeschraubt ist, geht das, ja.
Also, zeig mal, der ist jetzt extra. Ach, der ist nochmal, damit du auch.
Da ist, damit der jetzt hält. Nein, das ist ein Problem. Also, es gibt keinen Adapter für kleine Platten, den muss man extra kaufen. Das ist zugemacht, absichtlich. Man wundert sich, weil man denkt ja, das behindert ja den Luftfluss. Das ist genau so gedacht. Wenn keine Platte drin ist und hier würde es einfach durchblasen, dann würde der Luftstrom nicht an den anderen Platten vorbeiziehen.
Deswegen hat
der,
und quasi, wenn man jetzt eine Platte reinmachen will, dann nimmt man diese Teile raus. Dann
man die raus und die anderen wieder rein.
Nee, ich weiß nicht. Meiner war extrem günstig dadurch, also ich habe den ja in England gekauft. Ja. Ne? Also wie gesagt, es war ein Pfundpreis, aber da waren auch Platten drin.
Ja, manchmal kriegt man irgendwie so Deals. Es gibt den auch vorbestückt. Der springende Punkt ist nur, es gibt auch eine sinnvollere Konfiguration, aber die hat nicht mehr diesen knackigen Preispunkt. Also die ist dann leider schon wieder so teuer. Das ist ein Problem natürlich bei diesem Profi-Server-Zubehör, dass auch der Prozessor, der etwas bessere, der kostet bei HP mehr, als wenn ich ihn selber tauschen würde. Und dadurch wird es dann sehr schnell leider unattraktiv. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil zum Beispiel für manche Sachen würde man gern mehr Power haben. Und dann muss man sich halt wieder überlegen, dann ist das Gerät vielleicht nicht das Ideale. Ne? Also wir gucken jetzt hier so ein bisschen rein. Da sieht man zum Beispiel, dass man den Speicher sehr leicht erweitern kann. Hier ist nur ein Modul drin, ein zweites würde reinpassen. Es fehlt jetzt auch ein optisches Laufwerk. Was ganz witzig ist bei dem Ding, man kann hier innen einen USB-Stick reinstecken. Um zum Beispiel FreeNAS oder ein Ubuntu oder in Linux, irgendein Linux drauf zu installieren, was von dem USB-Stick booten kann. Der ist dann auch vor Zugriffen geschützt. Apropos Zugriffsschutz, also ist ganz witzig, das Ding hat hier innen so eine Verriegelung. Die geht dann hier runter, kann man die Klappe nicht mehr aufmachen, dann setzt man das Gehäuse drauf und kann hier hinten ein Schloss draufsetzen. Also es sind alles so nette Details, die man aus dem Profi-Server-Bereich kennt.
Der ist eigentlich richtig schön gebaut.
Ja, aber wie gesagt, es hat halt auch Nachteile. Also selbst wenn man jetzt gar keine Platte einbaut, also vom USB-Stick bootet, braucht er schon mal gleich 23 Watt. Das ist halt schon mehr als manches NAS, selbst mit Platten. Er ist nicht zum Ausschalten gedacht. Also er kann zwar Wake on LAN, das geht, aber selbst wenn er aus ist, braucht er noch 6,5 Watt, weil da so ein Fernwartungssystem drin ist. Von Profi-Servern halt, die sind nicht zum Ausschalten gemacht. Ja. Das ist wirklich, wenn man jetzt sagt, ja, ich will da einen Server laufen lassen, wenn man zum Beispiel virtuelle Maschinen draufpackt, so ein System fährt man ja im Grunde nicht mehr runter, weil man müsste ja erst alle virtuelle Maschinen runterfahren und dann den Host und also Es gibt so eine gewisse Schwelle ab, wann sich das lohnt. Und ansonsten, wir haben es ja schon gesagt, NES hat halt auch viele Vorteile, aber man kriegt eben nicht die eierlegende Wollmilchsau.
Was mich da interessieren würde, ist vor allem die Lautstärke, ne? Weil dem würde ich genau wie mein NES auch im Wohnzimmer platzieren.
Ja, das ist ein bisschen knapp. Also ja. Der hat, wir messen ja ein bisschen anders als die Industrie, also wir messen in Sohne und auch aus einem kürzeren Abstand. Und der ist nicht sonderlich laut, also im Leerlauf hat er 0,6 Sohne. Bei einem PC würden wir dem die Note gut geben, also nicht sehr gut, sondern gut. Aber so richtig flüsterleise ist das nicht, zumal es von hinten auch ein bisschen lauter ist, wo hier der große Lüfter sitzt. Und wenn er hochläuft, wenn er bootet, dann läuft er fast 2 Minuten lang mit 3,5 Sohne oder sowas. Also das ist schon ordentlich laut.
Aber den bootet man ja dann nicht mehr.
Genau, den bootet man ja nicht mehr. Genau.
Das ist nach dem Update. Ja.
Bei mir steht der halt in so einem Nebenraum.
Bei mir steht der im Wohnzimmer und der ist schon, okay. Genau. Also ich von meinen schon relativ laut, der war auch lauter.
Achso, was der natürlich nicht hat, was zum Beispiel heute solche, es gibt ja mittlerweile so NAS fürs Wohnzimmer, die haben HDMI-Ausgang, da kann ich dann auch Filme direkt abspielen, wenn ich möchte. Das kann der natürlich alles nicht, sondern der hat wirklich nur einen VGA-Anschluss. Das ist bei Servern so üblich, weil das auch so ein Fernwartungschip ist, der den VGA, also der den Grafikchip quasi schon enthält, damit er diesen Fernzugriff gleich weiterleiten kann. Ja, wobei das auch wieder ein bisschen eingeschränkt ist bei der billigsten Version, aber ja, das ist halt tatsächlich Servertechnik in abgespeckter Form.
Da musst du dann schon geekig sein. Machst halt Linux, installierst du, machst einmal Monitor dran und dann nur noch SSH.
Genau.
Ja, aber ich finde halt, du kannst ja trotzdem mehr machen, weil du kannst halt irgendwie deinen eigenen irgendwie Server aufsetzt, kannst du das machen. Ich habe zum Beispiel, bei mir habe ich jetzt auch, weil du gerade sagst, kann man halt nicht an Display anschließen. Ich habe halt einfach irgendwie die Plex-App bei Amazon. Und dann lasse ich da einen Plex-Server drauflaufen, was so ein lokaler oder Medienstreaming erlaubt. Aber da könntest du natürlich genauso gut ein NAS nehmen. Also dafür brauchst du es nicht.
Dafür bräuchtest du es nicht.
Genau. Aber dann hast du halt auch die Möglichkeit, einen Mail-Server drauf zu machen. Ja. Oder
also all das, was du jetzt gerade sagst, kann ich auch mit meinem Synology NAS machen.
Kann aber Mail-Server drauf laufen lassen? Installier da mal einen Minecraft-Server drauf.
Ja, das ist, weiß ich nicht, ob es
die gibt. Und hier ist, Entschuldigung.
Ich habe keine Ahnung, ob es die gibt, Minecraft-Server.
Also ein Aspekt ist hier auch noch, der hat halt fehlergeschützten Speicher, ECC-RAM. Also wenn man dieses FreeNAS nehmen will, das kann eine spezielle Form der Plattenverwaltung, also ZFS oder RAID-Z, und dafür wird zum Beispiel ECC-RAM dringend empfohlen. Und das ist zum Beispiel, das ist ein Aspekt, den gibt es bei NAS auch, aber erst so ab 800, 900 Euro aufwärts. Also es ist eben was für Spezialisten, die wissen, was sie da tun. Und auch nochmal, um auf das Gesamte zurückzukommen, man kann natürlich auch, wir haben ja in der Ausgabe 2 2014, vor einem Jahr ungefähr, vor einem Vierteljahr, auch Serverbauvorschläge gemacht. Da geht es noch sparsamer, aber dann nicht mit ECC-Speicher und auch nicht so kompakt. Es ist halt im Selbstbau relativ schwierig, so klein zu bauen. Und ein Punkt, den finde ich immer ganz witzig, den macht man sich als Bastler nicht so klar. Bei diesem NAS, und das hat er hier auch, ist der zentrale Lüfter von der Festplattentemperatur her geregelt. Das kann man bei einem Selbstbau-PC fast nicht hinkriegen, sowas. Also ist einer der Gründe, warum man ein NAS oft leiser hinkriegt, beziehungsweise wenn es im Hochsommer auch laufen soll, nicht mit einem langsamer eingestellten Lüfter riskiert, dass das Ding zu heiß wird. Das sind halt immer so Sachen, die das Selbstbauen so ein bisschen fummelig machen bei diesen Geschichten. Und natürlich muss man ganz klar sagen, so ein Standardgerät von der Stange ist im Prinzip immer oder fällt seltener aus, schon aus Prinzip, als so ein selbst zusammengedengeltes Ding, wo man jetzt jedes Teil selbst zusammensteckt. Also selbst wenn es die CT-Bauanleitung ist, das muss man sich immer klar machen, die Fehlerhäufigkeit oder die Fehlerwahrscheinlichkeit ist einfach größer. Mhm. Ja, und diese ganzen Aspekte spielen halt da eine Rolle, weswegen wir halt immer wieder neue Artikel, immer wieder neu ansetzen über das, und jetzt können wir mal über das schreiben, und es gibt halt nicht die alles erschlagende Anleitung. Genau so gibt es das beste NAS.
Der wird also nicht langweilig.
Nee, der mir wird nicht langweilig.
Gut, wir haben schon gesagt, wir wollten über das WLAN reden. Das ist ein Thema, das ich super interessant finde. Ich habe eine Zeit lang nicht in Deutschland gelebt und dann habe ich immer versucht, den Ausländern zu erklären, oder ich war ja der Ausländer im Land, aber den Leuten aus einem anderen Land zu erklären,
in welchem Land warst du denn?
In England. Was die Störerhaftung ist. Also wir haben ja in Deutschland, ich fand eure Artikelstrecke total cool, weil Urs irgendwie mit dem Satz anfängt, Deutschland ist ein WLAN-Entwicklungsland. Und das stimmt ja auch irgendwie eigentlich so ein bisschen. Und das liegt halt auch an der rechtlichen Situation.
Ja, die sehr einzigartig ist in Deutschland. Und deswegen haben wir auch hier so eine wahnsinnig geringe Hotspot-Verbreitung. Also es gibt hier halt den Sonderfall, den gibt es seit über 10 Jahren. Das hat irgendwann, haben die Gerichte angefangen so zu urteilen. Und irgendwann hat der BGH das dann auch in Urteilen manifestiert, der Störerhaftung. Das heißt wörtlich im Juristendeutsch, wer adäquat kausal an einer Rechtsverletzung mitwirkt, kann auch dafür zur Verantwortung gezogen werden.
Das ist schon auswendig.
Das ist, wie oft ich das in wie vielen Urteilen ich das schon gelesen habe. In der Praxis heißt es, wenn du ein WLAN zur Verfügung stellst und das WLAN öffnest, dann bist du mit in die Haftung zu nehmen, wenn über deinen Anschluss irgendwie Blödsinn gemacht wird. Zum Beispiel eben, das bezieht sich eben vor allem auf Urheberrechtsverstöße, vor allem auf den ganzen File-Sharing-Bereich.
Da ist man, also man denkt ja normalerweise als Privatperson betrifft einen das nicht, aber man gibt ja sein WLAN-Passwort trotzdem Leuten, also man hat ja oft.
Das ist eine, entweder Leute du gibst es da. Leuten oder du verschlüsselst es oder sicherst es unzureichend. Das ist immer der Knackpunkt bei den, vor allem bei den BGH-Urteilen dazu.
Ich hatte mal Nachbarn, die mir angeboten haben, ob wir uns nicht ein WLAN teilen können.
Diese Fälle sind mittlerweile ganz gut ausverhandelt. Also ist eine sehr kritische Sache. Ich würde mein WLAN-Passwort nicht so ohne weiteres weitergeben. Zumindest dann nur für den Gastzugang und nicht für mein privates Netzwerk.
Aber es geht ja noch weiter, weil wenn du nicht dein WLAN verschlüsselst und jemand reingeht, dann bist du auch in der Haftung. Obwohl du vielleicht noch gar nicht wusstest, also weil du so blöd warst oder was auch immer, dann kannst du ja auch schon dran sein.
Na klar,
weil dann genau. Bist, dann bist das heißt ja noch nicht nur, dass du bewusst jemandem was teilst, sondern dass du es halt aus Versehen.
Also das Grundproblem ist ja, ich betreibe ein WLAN und jemand lädt da jetzt einen Film runter über File-Sharing, dann kriege ich eine Abmahnung von einem Anwalt, der
sagt. Es kommen halt mehrere Sachen zusammen. Ne? Erstens dieses komische Instrument, das heißt also die Juristen finden das legitim. Ich halte es in vielen Fällen auch legitim. Es wird halt oft missbraucht, der Abmahnung. Die Abmahnung in Deutschland ist so geregelt, dass eben der Abgemahnte die Kosten dafür trägt, ne? wenn die Rechtsverletzung dokumentiert ist. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt.
Ich fände es gut, das nochmal kurz zu erklären. Ja. Für Leute, die jetzt wirklich das nicht verstehen, wenn du das WLAN freigibst, also dein privates, dann kann der jetzt sich bestohlen fühlt, der kann ja nur deine IP-Adresse ermitteln. Ganz das genau. Ist ja der springende Punkt. Ja? Und deswegen landen sie bei dir.
Da wollte ich auch noch was dazu sagen. Es kommen hier auch wieder zwei Sachen zusammen. Ja. Es ist nicht nur das, dass man nur den Anschlussinhaber im Endeffekt feststellen kann, nur dahin lässt es sich ja zurückverfolgen, nicht auf den Täter, der hinter dem WLAN steht. Das andere Problem ist, dass es in Deutschland neuerdings seit 2008 einen sogenannten zivilrechtlichen Auskunftsanspruch gibt, den die Urheberrechtslobby sich in Jahren harter Arbeit erkämpft hat. Das heißt, sie muss sich nicht mehr bemühen, irgendwie zur Polizei zu gehen und sagen, hier hat jemand mein Recht verletzt, sondern sie kann in ganz großem Spiel tausende ermittelte IP-Adressen in Tauschbörsen mit einem Schlag zu einem Gericht bringen. Das Gericht sagt, okay, das war wohl eine Rechtsverletzung, wahrscheinlich.
Und die gehen dann zum Provider.
Meistens zur Telekom, also in überwiegenden Fällen ist es die Telekom. Und die Telekom gibt dann zu dem Zeit, mit denen die IP-Adresse, die vergeben wurde, zu dem mutmaßlichen Rechtsverstoß.
Genau, und damit landen die dann bei mir dann als Anschluss, also als derjenige, der den Internetanschluss hat.
Und du hast den schwarzen Peter.
Genau, und das Interessante dann, also was ich ja sehr interessant finde, ist dann, wenn das zu einer Verhandlung käme, also wenn ich nicht einfach zahle und sage, ja, das war hier jemand, ich zahle das jetzt, dann bin ich ja quasi in der Bringschuld, weil ich müsste dann beweisen, dass ich es nicht war, wenn ich das richtig
verstehe. Das ist nochmal sehr perfide in der deutschen Rechtsprechung. Das heißt, das ist die sogenannte sekundäre Darlegungslast. Das heißt, da kommt jemand mit einer Abmahnung und sagt, hier, der hat mein Recht verletzt. Ich habe hier eine IP-Adresse und die habe ich so und so ermittelt, ob das nun stimmt, ob das glaubhaft ist oder nicht. Die meisten Gerichte sagen, ja, wird schon stimmen, der hat ja irgendeine Software eingesetzt und die ist auch begutachtet worden irgendwann mal und das ist okay. Dann musst du als WLAN-Betreiber, der ermittelt wurde, nachweisen in dem zweiten Schritt, nein, ich war es definitiv nicht. Es gab Fälle, wo die Leute sogar Flugtickets vorgelegt haben und Nachweisprotokolle aus ihrer Fritzbox, die sowieso vor Gericht nie glaubhaft sind, weil Textdateien lassen sich ja irgendwie fälschen. Das bringt also gar nichts, da irgendwie mit zu Protokolle irgendwie nachzuliefern. Oder auch, ich habe jetzt gerade wieder einen Fall gehabt, wo jemand sogar das Fehlerprotokoll seines Providers und der Provider hat nachgewiesen, nein, ich war zu dem Zeitpunkt ging der Anschluss nicht. Da lag eine Störung vor. Egal. Ne? Trotzdem bist du in einer sekundären Darlegungslast und meistens kann man es eben nicht beweisen und dann ist man trotzdem dran, weil nämlich gesagt wird, irgendjemand muss es gewesen sein, das sagen die ja, wenn du es nicht warst, dann war es vielleicht irgendjemand anders, wenn du uns nicht sagst, wer es war, wenn du es nicht weißt, dann bist du eben dran als Anschlussinhaber, fertig.
Was du ja in dem Artikel beschreibst, was ich ganz interessant finde, ist, dass das so ein bisschen zu kippen scheint, also jetzt gab es ja wohl Urteile, dass zum Beispiel in Familien, das heißt, der Anschluss ist ja auf eine Person angemeldet, sage ich jetzt mal den Vater, und dann hat er eine Ehefrau und zwei Kinder. Dann muss er nicht mehr jetzt irgendwie darlegen, ob seine Kinder das waren oder ob es die Frau war, sondern wenn ich das richtig verstehe, die Bringschuld gilt dann nicht mehr.
Genau, das ist ganz interessant. Da kann man nämlich sehr gut sehen, was diese BGH-Urteile bewirken. Also es gab zwei BGH-Urteile 2012 und 2014 zu genau solchen Konstellationen, wo der Vater gesagt hat, ich war es nicht, wahrscheinlich war es das Kind. Oder das Kind es in einem Fall sogar zugegeben hat, ich war es. Und dann sagen die, gut, der Vater war nicht der Täter. Er ist aber auch gleichzeitig nicht verpflichtet, jetzt ständig ins Kinderzimmer zu gehen und zu gucken, ob das Kind gerade vielleicht BitTorrent laufen hat oder so. Deswegen ist er aus der Haftung raus, fertig, hat der Bundesgerichtshof gesagt. Und dann, als 2014 diese Entscheidung war, die berühmte Bärscher-Entscheidung heißt die, ist die Rechtsprechung gekippt. Plötzlich sagen jetzt die ganzen Amtsgerichte und die Landgerichte, also die niederen Instanzen, sagen alle, ist okay, und übertragen auch diesen Fall der Verhaftung innerhalb der Familie auf andere Konstellationen, zum Beispiel auf Wohngemeinschaften.
Das wollte ich jetzt fragen, was
genau ist denn, bei Wohngemeinschaften gilt das neuerdings teilweise auch, ne, dass man nicht mehr sagen muss, wer der Täter war und trotzdem aus der Haftung draußen ist. Und jetzt mittlerweile sogar für den gewerblichen Bereich, also zum Beispiel für Ferienwohnungen oder Hotels oder so.
Das heißt, an der eigentlichen Rechtslage hat sich nichts geändert, aber dadurch, dass eine hohe Instanz, ein Gericht, ein anderes Urteil gefällt hat, orientieren sich alle anderen jetzt auch ein bisschen neu.
Das ist so gut wie bindend. Wenn der BGH sowas sagt, dann werden die niederen Instanzen werden das nicht wagen, dagegen zu sprechen.
Jetzt haben wir aber, also das klingt ja, wenn du das so sagst, so als, oh Gott, bloß nicht deinen WLAN teilen.
Genau, was mache ich denn jetzt?
Ging es ja auch darum, was kann man denn zumindest machen, um es irgendwie doch hinzukriegen? Also gibt es irgendwelche Tipps, was man zumindest sich so ein bisschen absichern kann oder so?
Also ehrlich gesagt, was ich im Moment bei der momentanen Rechtslage nicht machen würde, wäre mein WLAN komplett öffnen.
Okay. Ne?
Das ist der eine Aspekt, aber es gibt halt auch noch diesen strafrechtlichen Aspekt, den man auch berücksichtigen muss. Wenn du dein WLAN in der Wohnung zum Beispiel im Erdgeschoss komplett aufmachst und deckst die ganze Straße mit ab, ohne Passwortschutz, ne? Und diese Fälle gab es, dann stellt sich unten jemand hin vor die Straße und lädt da zum Beispiel kinderpornografisches Material hoch. Dann, auch wenn du es nicht warst und kannst es hinterher nachweisen, trotzdem hast du die Hausdurchsuchung. Ne? Und dann kommt jemand und nimmt erstmal deine ganze Hardware zu Hause mit. Und dann finden sie vielleicht in dem Zug auch noch urheberrechtlich geschütztes Material, dann bist du vielleicht aus anderem Grund dann trotzdem noch dran. Ganz abgesehen davon, dass eine Hausdurchsuchung wegen Verdachts auf Kinderpornografie mit Sicherheit ich niemandem wünschen wollte.
Also auf jeden Fall WLAN nicht einfach ohne Passwort freigeben. Was mache ich denn? Es geht ja heutzutage nicht anders. Wenn ich Gäste habe und die bleiben länger als ein paar Stunden, dann wollen die das WLAN-Passwort haben.
Ja, was wir empfehlen ist, dass es gibt mit fast jedem Router, dass du ein Gast-WLAN aufmachst, ein zweites WLAN, was erstens dann, was zum Beispiel nicht an die Rechner, die im privaten WLAN sind, drankommt. Mhm. Ne? Also da gibt es.
Aber selbst wenn die da was runterladen, hängt das ja immer noch an meiner IP, oder?
Das hängt dann immer noch in deiner IP, da kannst du nichts gegen tun, ja, das ist klar. So ist das. Und deswegen ist das auch wirklich nur für Gäste, die du kennst. Ne? Und du solltest das natürlich auf keinen Fall nicht passwortgeschützt machen, du solltest ein Passwort vergeben, auch für dieses Gäste-WLAN. Ich würde es nie ganz aufmachen. Und dieses Passwort würde ich dann, wenn die Gäste wieder weg sind, auf jeden Fall auch wechseln, sodass dann nicht irgendwie entweder sich dein netter Gast dann irgendwie am nächsten Tag unten vor dem Balkon stellt und das Passwort weiß. Du solltest dieses Gast-WLAN dann auch nur öffnen, wenn du Gäste hast. Ne? Also unser Fall ist immer zum Beispiel, ne, dein Kind macht eine große LAN-Party. Ne? Und dann hängen plötzlich 10 Leute in diesem Gäste-WLAN.
Ist der Fall dir bekannt? Aber die laden doch nichts runter auf so einer Party, also ich bitte dich.
Du musst sie nur einmal kurz belehren, dann werden sie sich garantiert auch dran halten.
Was ist so mit dem gewerblichen Einsatz? Hotels und so ist ja auch ein
sehr spannender Bereich, weil da gibt es jetzt ganz neue Urteile. Haben wir noch ein bisschen Zeit?
Wir haben noch ein bisschen Zeit, ja.
Es gibt nämlich noch eine ganz interessante Fallkonstellation, die auch noch nicht abgeschlossen ist, nämlich wenn man kommerzieller Provider ist, genießt man das sogenannte Haftungsprivileg nach Telemediengesetz § 8. Das heißt, du für den Verkehr, den du durchleitest, den Datenverkehr, kannst du nicht haftbar gemacht werden.
Also ist quasi das Gleiche, als wenn ich ein Internet-Service-Provider wäre.
Genau.
Also die Telekom
und die ganzen Großen genießen das sowieso. Ja. Die können nicht zur Verantwortung gezogen werden für den Datenverkehr, der durch ihre Netze läuft. Aber das wird jetzt gerade ausgedehnt auch auf Hotel-Provider zum Beispiel. Und es gab sogar ein Urteil, wo das auf den Bereich Freifunk erweitert wurde. Also auf den privaten Bereich.
Ich fand das sehr interessant, dass ich habe den Artikel mit dem gewerblichen Zeug auch gelesen, dass es da Anbieter gibt, die halt, wenn du einen Café zum Beispiel betreibst und deinen Gästen WLAN bereitstellen willst, dass du dir dann so einen Router dahinstellst. Der läuft zwar über deinen Internetanschluss, aber per VPN. Das heißt, die Zugriffe von den Gästen terminieren beim Provider dieses Hotspots. Das heißt, wenn es da eine Urheberrechtsverletzung gibt, dann kommen die Abmahnanwälte zu denen und nicht zu dir. Und die sagen dann halt auch einfach, ja.
Die sagen, die haben das Provider-Privileg.
Genau, die haben das Provider-Privileg.
Also wir haben einen Fall hier, das ist ein relativ kleiner Anbieter, der hat gesagt, im Laufe von 4 Jahren hat er 3000 Abmahnungen bekommen. Ne?
Und was für ein Anbieter war? Also
das war so ein kleiner Hotspot-Anbieter.
Genau, okay.
Smartspot heißt der. Naja, was heißt klein? Also er hat zum Beispiel betreibt er das ganze öffentliche WLAN des Flughafens Köln-Bonn. Also ganz klein ist er auch nicht. Der bietet das aber auch für Endkunden an. Ne? Das kannst du dir in deiner Arztpraxis stellen als kommerzieller Anbieter oder du kannst es auch, dir auch zu Hause hinstellen. Und er sagt, er hat in 4 Jahren 3000 Abmahnungen bekommen, hat sich immer aufs Provider-Privileg berufen und hat nicht einmal irgendwie juristischen Ärger bekommen. Er hat die alle abgewimmelt damit.
Ihr habt auch, für Leute, die das interessiert, wirklich noch eingehender in der CT, habt ihr auch da noch einen richtigen Artikel dazu mit Lösungen, die man machen kann. Das könnt ihr euch angucken, das finde ich super interessant. Ja, ich finde es schön, dass ich mal nicht immer hier die negativen Themen habe. Alles ist böse.
Ich habe irgendwie jedes Mal die negativen Themen
hier. Ja, das bin sonst ich. Also willkommen im Club. Nee, jetzt mal zu was Spaßigem. Achim hat sich die ganze Woche die Sonne auf den Bauch scheinen lassen in Barcelona.
Ich bin für die spaßigen Themen
mit Handys rumgespielt. Was gibt's Neues?
Also das Wetter war echt total super. Es war schon sehr frühlingshaft. Und nein, ja, immer wieder. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Und es ist, ich merke immer so, bei mir setzt so im Winter, so nach Weihnachten, wenn die Geschenke dann auch mal ausgepackt sind, so eine Gadget-Müdigkeit ein. Ich denke mir so, oh nee, Handys und geh weg. So, und
das habe ich ständig.
Und dann,
das
ganze Jahr und dann kommt der Mobile World Congress.
Das ist nicht negativ.
Und dann kommt der Mobile World Congress und man denkt erst so, die Messe und so. Und dann gehst du hin und dann kommen so viele neue Sachen und irgendwie ist es dann doch immer super spannend. Und ja, also in diesem Jahr. Barcelona war wieder, stand so im Licht der großen Smartphone-Hersteller, die eben auch zum Teil ihre Flaggschiffe dort vorstellen. Es war ein bisschen weniger als sonst. Ne? Früher hatte auch Sony zum Beispiel eine große Veranstaltung dort und ich habe das Gefühl, so manche waren gerade mit den Geräten noch nicht so weit oder wollten es sich einfach nicht leisten, da so eine große Show zu machen. Aber wie immer, Samsung, Riesending, schon am Sonntag. Und HTC war auch ein bisschen kleiner, alles ein bisschen kleiner, aber Samsung wieder die Riesenshow. Und es gab eben das Samsung Galaxy S6, was, glaube ich, so das Gerät war, das durch die Medien ging. Ich hätte auch mal kurz, können mal kurz ins Video reinschauen, denn das Schöne ist ja immer, wir kriegen die Geräte ja auch immer, wir können die immer gleich anfassen und ein bisschen ausprobieren. Und hier hat Hannes irgendwie so ein bisschen Hands-on gemacht von dem S6 und dem S6 Edge. Also das gibt es jetzt in zwei Versionen.
Das Edge ist das mit diesem
runden, gebogenen. Genau, das linke, das wir jetzt sehen, hat eben so runde, so gebogene Seiten. Nicht so cool eigentlich wie beim Note 4. Beim Note 4 war das ja so richtig, also um 90 Grad so gebogen und hier einfach nur so ganz leicht und auch, das hat eigentlich gar keinen Zweck mehr, so keine Funktion.
Die haben da eigentlich immer sowas eingeblendet.
Genau, so beim Note 4 war das komplett eigentlich immer belegt mit so einer Leiste und dann kommen da irgendwie neue Nachrichten rein und so und hier ist es nur noch so, dass, wie man es jetzt hier auch im Video gleich sehen wird, dass da, wenn im ausgeschalteten Zustand, kannst du kurz mal rüberwischen und dann wird die Zeit eingeblendet. Da brauchst du aber eigentlich nicht so eine Kante dafür, das kannst du eigentlich auch, gibt es bei Nokia und so gibt es auch solche Funktionen bei den Geräten. Also es ist eigentlich wirklich sagen nur so ein Design-Feature. Ne? Also du hast jetzt einfach die gebogenen Ecken und es sieht echt wirklich schon schick aus. Also ich finde es schon cool.
Ich dachte, das ist damit, wenn es runterfällt, dass es auch garantiert kaputt geht.
Ja, da haben sie uns natürlich auch lange Vorträge dann gehalten, sodass dadurch, dass es jetzt eben nicht so haben, dass die gesamte Kante rund ist wie beim Note Edge, sondern eben noch ein bisschen Metallrahmen ist, müsste das eigentlich alles ganz okay sein, mal schauen.
Ach so, das heißt im Umkehrschluss, das Note Edge geht
leicht. Ja, habe ich mir auch so überlegt.
Geht leicht überlegt, kaputt, hat aber dafür die Funktion. Okay,
ja, gut. Weiß ich nicht, aber also auf jeden Fall, also das große Ding bei dem Samsung war auf jeden Fall das Design. Die haben das Design komplett geändert. Jetzt sieht man hier, ach so, nee, sieht man nicht, doch hier die Rückseite ist jetzt so Glas mit Metallrahmen. Ich finde das übrigens viel zu shiny. Also ich
wollte gerade sagen, warum ist das hochglänzend? Das ist halt doch sofort Fingerabdrücke, oder?
Genau, du hast keine 5 Sekunden das Gerät in der Hand gehabt, es war sofort Fingerabdrücke. Weiß nicht, ob das bei jeder Farbe so ist. Manchmal sind ja mit den Werkstoffen und Farben ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, super schnell Fingerabdrücke und das ist so ein bisschen so wie die in Japan und Asien und so sind ja solche möglichst bunte, glänzende Geräte irgendwie sehr beliebt. Also mir war es eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen zu shiny.
Und das ist relativ teuer, oder?
Genau, es ist super teuer. Du kriegst es mit, also die teuerste Variante kostet 1050 Euro oder 1100 Euro.
Wie viel Würfelserver kriegt man dafür?
Ja. Und dann bist du auch wieder beim iPhone. Also wie gesagt, vom Design großer Schritt irgendwie in eine andere Richtung. Auch mit vielen Nachteilen, weil du natürlich jetzt die Batterie nicht mehr auswechseln kannst. Du kannst keinen SD-Slot mehr. Du hast keinen SD-Slot mehr. Es ist nicht mehr wasserdicht. Also ich finde, es ist so ein bisschen wieder wie Apple. So, ne? HTC hat jetzt so ein schon seit längerem irgendwie so alles Metall, alles glänzt, alles schick, aber halt so von den Funktionen dann so ein paar Einschränkungen. Und Samsung war immer noch einer von denen, die hat gesagt, na gut, wir machen Plastik, aber dafür kannst du
eine Batterie. Naja, ich werde dir ja die Verkaufszahlen zeigen, ob sie den Geschmack der Masse treffen. Ja. Ich meine,
die liefen beim
ich finde das immer ein bisschen so schwierig, als Experte zu sagen, ja, ich finde das jetzt so oder so. Ich meine, die Leute kaufen es oder kaufen es nicht, da wird man sehen. Ne?
Und beim S5 war ja offensichtlich, hatten die Probleme, die Geräte an den Mann zu bringen.
Mal gucken. Ja, ist das so?
Echt? Ja.
Okay. Hast du dir eigentlich auch das Ubuntu Handy angeguckt?
Ja, guck mal.
Du hast es
Ich habe sogar dabei. Ha. Nein, wir hatten das schon in der Redaktion. Das
wusste ich nicht mal.
Genau, ich habe da auch drüber geschrieben.
War nicht vorbereitet.
Aber perfekte Zuspielung hier an mich. Ich weiß nicht, ob man es nochmal zeigen will. Wir hatten ja schon mal ein Ubuntu-Telefon hier. Also beziehungsweise ein
Nexus 4 mit dem Ubuntu. Ach so, ich soll es hier inhalten.
Genau. Ich hatte einfach mal so ein bisschen, vielleicht auch mal die Hardware so ein bisschen, wenn wir auch nochmal umdrehen.
Das ist, was mir dabei gefällt, ist es sehr klein.
Ja.
Kleine Handys sterben ja irgendwie aus.
Genau, also vielleicht dazu gesagt, diese Messe ist natürlich so die Messe der großen High-End-Flaggschiffe und was du dann auch im Fernsehen und so siehst. Aber ich finde es eigentlich immer viel spannender, auch zu den kleineren zu gehen. Und weil ich auch erst vor kurzem, war ich ja auch mit Uplink dabei, über alternatives Betriebssysteme geredet habe, fand ich das auch immer total interessant, zu denen zu gehen. Das eine war BQ, das ist ein spanischer Hersteller, der jetzt das erste kommerzielle Ubuntu-Smartphone rausgebracht hat. Für 170 Euro ist echt kein High-End-Gerät.
Ja, welches ist das denn jetzt?
Das ist das BQ.
Ach so, das ist das.
Das ist es, genau, mit
Ubuntu. Für 170, sagst du.
Ja,
ja, okay.
Dual SIM, fand ich auch ganz spannend, dass die mit MediaTek Prozessor drin haben. Das heißt, die mussten dann auch nochmal die Software ein bisschen anpassen, weil bei den nächsten Qualcomm drin ist. Und ein ganz interessanter Hersteller, ein spanischer Hersteller, der gerade auch Ambitionen hat, irgendwie über die spanischen Grenzen hinweg irgendwas zu machen.
Wir haben ja jetzt irgendwie gesagt, dass das mehr so ein One-Off ist und die sich eigentlich auf das Android, die Android-Version.
Ja, ich habe halt mit denen gesprochen, weil die sich gerne so inszenieren, so ein bisschen als wir fördern die Vielfalt.
Die über Android-Docs.
Und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt erstmal so ein Shot, um mal zu gucken, wie es ist.
Aber du meinst mit spanischem Hersteller, das ist doch genauso bei Foxconn oder sonst jemandem gefertigt. Das heißt also, es ist eine spanische Firma, die dieses Gerät sozusagen entwickelt hat. Und
das ist natürlich immer generell bei allen, ich meine, dann Apple ist auch ein amerikanischer Hersteller,
dessen
Geräte
also bei so gesehen, ja, okay.
Ja, das ist richtig. Also was ich ganz interessant finde, du hast, und das findest du, das siehst du auch beim Mobile World Congress, du siehst 500 Handymodelle. Und 90% davon oder 80% davon sind halt irgendwelche zugekauften, vorgekauften, vorgepackagten Smartphone-Formfaktoren, wo du dann nachher deinen Namen draufklebst.
Naja, klar, gut.
Und hier wie soll es anders hier gehen? Steht, bei wenn den ich das mal kurz vorlesen darf: Designed in Spain, assembled in China.
Ja.
Genau. Und was bei dem Hersteller ganz interessant ist, da scheint wirklich so ein bisschen technisches Know-how auch bei dem Laden zu sein. Die haben auch eigene Testlabore und sowas. Und
also müssen die auch, wenn sie Ubuntu zum Laufen kriegen wollen.
Auf also, es kam mir so vor, als haben die zumindest ein bisschen mehr Anspruch, da auch beim Design und bei den Geräten so mitzuwirken. Aber natürlich.
Aber das hat man doch beim Fairphone sogar gesehen, dass das in relativ kleinen Stückzahlen ja auch, also dass es erstmal prinzipiell möglich ist und nichts Schlechtes ist. Und ich meine, dass man das zu den Preisen nicht hier fertigen kann.
Nee, das ist klar.
Ist auch klar. Ne?
Genau.
Ich finde interessant, wie dass das jetzt doch eher ein billigeres Handy ist. Mhm. Wenn man sich ja überlegt, dass Ubuntu, was ist jetzt 2 Jahre her, wo die dieses Kickstarter gemacht haben, wo die dieses mega teure, super designte Handy machen wollten. Und jetzt ist es doch eher was Normaleres geworden.
Stichwort Fairphone, weil du es gerade erwähnst. Ich war auch ich habe mich auch mit dem Fairphone-Technikchef getroffen. Die sind nämlich jetzt gerade mittendrin, ihr zweites Gerät zu machen, haben dafür einen Hersteller gewechselt. Und die haben genau auch ganz viel mit mir über diese Probleme gesprochen. Nämlich, du gehst halt erstmal hin und sagst, okay, ich will jetzt ein Smartphone, eine kleine Stückzahl, dann gehst du zu einem Auftragsfertiger und dann merkst du halt erstmal, wie wenig Einfluss du da hast. Und die haben jetzt die hatten das Riesenproblem, dass die zum Beispiel, die wollen ein möglichst langwährendes Gerät, das ist natürlich ganz wichtig für die Lebenszyklen. Und dann haben die Android drauf und ein MediaTek SoC und dann haben sie irgendwann gemerkt, sie dürfen eigentlich gar nicht den Source-Code veröffentlichen, den sie wollen, weil es gar nicht mit lizenziert ist so. Die kriegen keine Updates mehr so leicht, weil sie als kleine Hersteller von MediaTek da überhaupt nicht mehr unterstützt werden. Mhm. Und die haben sich unter anderem aus den Gründen jetzt beim neuen Gerät dafür entschieden, den Auftragsfertiger zu wechseln, wo sie mehr Eingriff auch in die Produktion haben und haben zum Beispiel jetzt auf Qualcomm, setzen jetzt auf Qualcomm statt auf MediaTek, weil sie halt dort das Gefühl haben, dass sie halt mehr Möglichkeiten haben, den Source Code zu veröffentlichen, mit Updates und so weiter kommen. Und das, da merkst du, das fand ich eine ganz schöne Geschichte, weil du gemerkt hast, so diese Erfahrung, die die machen, das ist halt, die du dann wahrscheinlich auch gehen musst, weil das ist echt ein krasses Geschäft mit diesen Smartphones da in China, weil die halt so hoch spezialisiert dort sind und aber jeder Hersteller dort eben produziert und ein Samsung-Gerät unter Umständen oder wahrscheinlich aus demselben nicht aus derselben Produktionsstraße, aber aus demselben Fabrikgebäude, wie halt das andere rausbaut.
Vieles bei den Preisen, das ist glaube ich auch vielen so, wer so nicht so länger schon mal drüber nachgedacht hat, vieles kommt ja auch daher, dass man eben Teile austauschen kann. Ich meine, wir sehen das ja auch bei Samsung, dass sie mal einen Qualcomm und mal einen eigenen Chip bestücken und so. Und wenn du halt ein faires Produkt machen willst und sagst, nein, nein, es soll aber genau diese faire Platine sein und dieser Prozessor mit einem anderen Lot und so, dann, dann ist man ruckzuck, katapultiert man sich aus in Preisbereiche, wo es technisch eigentlich keinen Grund für gibt, sondern wo die Verfügbarkeit das Problem wird. Ja.
Und man muss sich auch klar mal beim ersten Fairphone, da sind im Prinzip zwei Sachen ein bisschen fairer gewesen, die Lötpaste und bei ein paar Kondensatoren. Mhm. Und als ich sie jetzt gefragt habe, können Sie mir schon sagen, was beim zweiten fairer wird, genau bei dieser Produktion? Dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt gucken, was wir machen können und was nicht. Und es wird nicht alles sein, es wird wieder wenig sein, aber wir versuchen Stück für Stück mehr zu machen. Also das fand ich ganz spannend. Und generell so diese kleineren, alternativen, ungewöhnlichen Sachen. Zum Beispiel war ich auch bei Yola mit dem Yola-Tablet, die mit Sailfish OS ja auch ein alternatives Betriebssystem haben. Also das finde ich immer ganz spannend. Wenn du so guckst mit dem Fokus auf diese Dinge, dann siehst du immer nur diese High-End Samsung, sonst was Flaggschiffe, aber diese ganzen kleinen Hersteller sind eben auch da und da gibt es viel Ungewöhnliches zu sehen und wir haben da ganz viel auf Heise Online geschrieben.
Gibt es denn mal ein ungewöhnliches Designkonzept auch, was so wirklich krass abweicht oder ist das
bei den
doch
Smartphones?
Es gibt ja das Modulare.
Genau.
Aber da hatten sie ja, ich habe irgendwie gehört, sie sollten zwei haben, aber die haben sie irgendwie nicht gezeigt, oder?
Genau, es gab eine schöne Geschichte, das war... Das
also da geht es um dieses Handy, was quasi so ein Lego-Modell ist. Und da kannst du halt den Bildschirm und du kannst irgendwie Google, die Kamera dran stecken.
Google hat eben gesagt, hey, wir finden das eine coole Idee, wir machen, also die haben quasi ein technisches Design konzeptioniert, wo du halt es schaffst, Kamera, aber eben auch Chipsatz und sonst was über ein Handyskelett quasi zu verbinden und zwar so schnell, dass es auch geht, weil du hast natürlich das Problem, wenn du irgendwie alles da so draufsetzt, es muss ja so schnell miteinander kommunizieren wie auf einer normalen Platine eben und das ist natürlich ein Riesenproblem. Die haben sich da halt was ausgedacht, haben das geöffnet, dass Hersteller mitmachen können und das war eigentlich ein großes Thema auf der Messe, aber das Problem war, Google selbst hat ein paar Prototypen, die rücken sie eigentlich nicht raus. Ganz wenig Medienvertreter durften das vorher schon sehen. Auf der Messe gab es wohl zwei Google-Typen, die einen Prototypen dabei hatten, aber die damit eigentlich auch nicht rausgerückt haben, durften keine Fotos machen eigentlich. Und dann gab es einen amerikanischen Hersteller, den kannte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht, Yes. Und die haben sich irgendwie gesagt, wir machen da jetzt auch mit. Und damit die Leute sehen können, wie es funktioniert, zeigen wir euch das mal. Und dann hatten die aber halt, hier sieht man jetzt in der Bilderstrecke so ein bisschen, einfach im Prinzip Bauklötzchen gemacht und sich selber, ich weiß nicht, ob das aus dem 3D-Drucker oder so ein Metallgehäuse war.
Sieht's
oder
ja
das. Also und haben dann einfach das da hingestellt. Du musstest anstehen, um dir das anzugucken im Glaskasten. Und eigentlich war es wirklich nur, das hätten wir machen können. Ne? So.
Ja, habt ihr aber nicht.
Genau, und es war ein Riesenhype, super geile PR-Geschichte.
Mit spanischer Flagge drauf.
Super geile PR-Geschichte, aber eigentlich gab es nichts zu sehen darüber. Klar.
Gehen Sie weiter.
Genau, und Google wird einen Start machen, will Ende des Jahres einen Start machen in Puerto Rico.
Als Testmarkt.
Ne? Als Testmarkt. Also da ist noch nichts, also es gibt schon Module. Und
ja, aber die das Technik war eigentlich ja klar, wir haben ja vorher noch kurz darüber berichtet. Ja. Das ist ja erst ja irgendwie Spin 2 oder so und erst mit Spin 3, wenn diese richtigen Chips da sind, dann soll das mal so richtig miteinander spielen. Im Moment ist das mehr so für die Entwickler und tatsächlich auch noch für die wirklich Hardware-Entwickler so gesehen, ist, da finde ich das Beispiel gar nicht so schlecht, weil es geht ja erstmal darum, wie die Dinger auch so passen und wie man die so fertigen kann und wie dick oder dünn so ein Gehäuse sein darf. Also sind ja noch viele Fragen zu klären. Wenn das verschiedene Hersteller Module liefern sollen, müssen die ja, die sollten ja dann wirklich zueinander passen. Ne?
Ja.
Also insofern ist das vielleicht doch mehr, als man so denkt, dass man es mal gesehen hat.
Ja, das stimmt. Genau.
Ja.
Mein Highlight war aber ein anderes und ich muss ehrlich gesagt sagen, eins, das ich selber gar nicht ausprobiert habe, was die Kollegen ausprobiert haben, aber von dem, wo ich glaube, was echt nochmal richtig spannend werden könnte, und das war die HTC Vive. Ich habe hier auch ein Bild nochmal hier von den Kollegen von TechStage. Die konnten es ausprobieren auch schon mal. Ich kann mal reingucken.
Was tut dieses Ding?
Das ist die VR-Brille von Valve und HTC. Also Valve, wie sagt man, Spieleanbieter, Spielenetzwerk.
Spieleprovider.
Spieleplattform.
Provider. Die Publisher. Genau. Die auch diese Steambox bauen
wollen. Genau, ne? Die Steambox bauen. Und die haben quasi gemeinsam mit HTC diese Brille rausgebracht, zeitgleich auf der GDC in den USA und eben auf dem Mobile World Congress. HTC auf dem Mobile World Congress, die in den USA. Und der Hartmut Gieselmann, unser Kollege, ist dort und hat die auch richtig detailliert ausprobieren können, ein bisschen mehr technische Details auch mitbekommen. Und das ist irre spannend, finde ich, weil die im Gegensatz zu Oculus Rift nochmal wohl von der Erfassung im Raum nochmal ein bisschen mehr macht. Du hast auch zwei Controller in den Händen.
Mit draußen dran sind irgendwie so Scanner, wenn man sich.
Genau, das sind quasi, damit du das Tracking machst. Du hast dann zwei Boxen, die du in deinem 4x5 Meter großen leeren Raum übrigens aufstellst. Weiß nicht, wie viele von euch einen 4x5 Meter großen leeren Raum haben.
So viele Gamer kriegen die damit nicht mit dem Konzept.
Naja, und das Coole ist aber halt, dass du in diesem, die Spiele und die Demos, die es jetzt halt da gab, sind halt darauf angepasst, dass du dich innerhalb dieses Bereichs dann auch bewegen kannst. Und natürlich irgendwie, du bist auf einem Schiffswrack oder du verlässt dann den Raum und gehst wieder neuen. Aber du hast halt viel mehr so eine Immersion natürlich, weil du dann immer viel mehr noch dich bewegen kannst.
Da sollte keiner reinkommen und irgendwas auf den Boden legen.
Das ist natürlich, das wird nochmal spannend, aber also was mir die Kollegen erzählt haben, sowohl unser Kollege von TechStage als auch übrigens der Kollege von Golem, mit dem wir im Flugzeug dann noch saßen auf dem Weg nach Hause, als auch Hartmut, da habt ihr auf Heise Online auch sehr ausführlich geschrieben, das klang total irre und ich bin total gespannt auf diese
Brille. Das war ja. Wann kriegen wir denn mal einen? Weiß man das?
Wann wir es jetzt konkret reinkriegen, weiß ich nicht, da müsste man Hartmut fragen, aber die Developer-Version der Brille soll schon in, glaube ich, 2 Monaten verfügbar sein. Und das heißt, ab dann, die ist dann wahrscheinlich ein bisschen klobiger, die ist nicht so ganz das High-Modell.
Also wie bei der Oculus sozusagen.
Ja. Wir müssen ansprechen, dass das hier Valve ist und wir immer noch auf Half-Life 3 warten. Ne? Also das, mit Daten haben
die es
nicht
so. Ja, und auf den Steamboxen.
Genau.
Obwohl, jetzt haben sie ja was gezeigt auf der GDC.
Okay,
aber wir waren ja eigentlich beim MWC. Ja.
Ne? Genau. Und die haben gesagt, bis Ende des Jahres soll diese Brille rauskommen mit 1920x1080 Bildpunkt pro Auge, mit 90 Hertz. Also es ist schon alles ziemlich cool. Und ich erinnere mich noch, dass wir in einer CT-Uplink-Folge mal mit Kino drüber geredet haben und er irgendwie gemeint hatte, also ich glaube, es war Kino, ja, Oculus ist auch, die sind einfach noch technisch sehr, sehr weit vor allen voraus. Und schwupps, ist auf einmal ein zweiter da und die Brille ist echt der Hammer.
Das ist ein gutes Stichwort, weil auf dem MWC ist ja noch mehr passiert mit 3D-Brillen und so. Und wir haben grundsätzlich haben wir das einfach als Thema uns für die nächste Sendung aufgespart. Das ist unser großes Titelthema. 3D, VR, AR. Ich kann da immer nie so auseinanderhalten, was richtig der Unterschied ist. Aber das wird euch Keno nächste Woche erzählen und dann werden wir wahrscheinlich auch noch mehr über diese Brille erfahren.
Ja, genau.
Ja.
Aber auch von Brillen, die nur 5 Euro kosten. Und auch schon ganz schöne Immersion bieten. Natürlich nicht so wie die, aber das finde ich echt der Hammer.
An mir geht dieses ganze 3D-Thema ja so ein bisschen vorbei, deswegen überlasse ich dann Kino.
Weil du ein Linux-Terminal nicht in 3D
weil ich so einen Server den ganzen Tag benutze über SSH. genau, da hört ihr dann nächste Woche von. Schaltet dann wieder ein.
Ja.
CT Uplink. So.